Deutschlandfunk Interview.
Am Telefon ist jetzt ein Mann mit viel EU-Erfahrung, ein Mann, der schon eine Menge EU-Gipfel beobachtet und analysiert hat, der Außenminister von Luxemburg, Jean Asselborn. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Armbrüster.
Herr Asselborn, haben Sie da möglicherweise auch aktuelle Informationen über einen möglichen Durchbruch nach diesen Verhandlungen?
Ja, man muss aufpassen, glaube ich, mit dem Wort Durchbruch. Ich habe das gehört heute Morgen von 390 Milliarden. Ich weiß nicht, wie, ob die Kredite dann auch steigen auf 750 Milliarden, das weiß ich nicht. Aber hier soll man sich aufeinander zu bewegen. Und ich habe auch gehört, dass es eventuell auch Fortschritte gibt in Sachen Vetorecht. Sie wissen, dass die Niederländer sehr stark darauf gepocht haben, dass wenn die Gelder deblockiert werden für die Projekte in den verschiedenen Ländern, dass dann ein Land hätte können das wieder in Frage stellen. Da scheint auch Bewegung zu sein, dass man hier eine Lösung findet. Das sind meine Informationen, die ich heute Morgen bekommen habe von meiner Vertretung.
Wenn wir uns hier jetzt mal diesen EU-Gipfel in seiner Gänze bisher ansehen, wir sind immerhin bei Tag 4. Und wie lange es da keine Einigung gab, wie gesagt, Einigung scheint auch jetzt in diesen Minuten immer noch ein sehr großes Wort. Also es ist nach wie vor ein Gipfel, bei dem auch ein Scheitern immer noch möglich ist. Kann man dann zusammenfassend sagen, diese Probleme, die sind vielleicht eine Nummer zu groß für diese Europäische Union?
Also ich kann Ihnen nicht ganz Unrecht geben. Wenn Sie mir eine halbe Minute erlauben, würde ich sagen,
bitte.
Man hat manchmal den Eindruck, dass die Europäische Union sich in vier Teile aufteilt. Den Norden, den Süden, den Osten, den Westen. Und man weiß nicht mehr genau, was in der Mitte das Ding zusammenhält. Also diese Mentalität, diese politische Einstellung, die ist nicht auf der Höhe, um die Größe der Aufgabe, die sich heute der Europäischen Union stellt, um die zu meistern. Glaube ich, dass die Bürger, wir müssen aufpassen, dass sie nicht die Berechtigung der Europäischen Union verlieren. Also ein großer europäischer Luxemburger Kommissar hat einmal von Weltpolitikfähigkeit gesprochen, das ist sein Ziel. Aber Europapolitikfähigkeit ist eigentlich die Pflicht. Und wenn Sie mir erlauben, ich glaube, wenn dieser Geist zum Beispiel dominiert hätte 1989, dann bin ich nicht überzeugt, dass die Wiedervereinigung Deutschlands so schnell über die Bühne und so glatt über die Bühne gegangen wäre, ob wir Europa hätten wieder vereinen können, ob wir heute einen Euro hätten oder ob wir den Schengen-Raum hätten. Das hat alles damals Weitsicht, Risikobereitschaft und auch Überzeugung verlangt und kein Kleinkrämergeist, wie das heute der Anschein hat. Ich gebe Ihnen recht, man muss sich große Gedanken stellen über das Funktionieren der Europäischen Union, vor allem in diesem Europäischen Rat.
Wenn Sie schon 1989 erwähnen, war es ein Fehler im Nachhinein, Staaten wie Ungarn und Polen aufzunehmen?
Nein, das war ja das Einzige, was wir machen konnten. Es geht ja auch, glaube ich, nicht um die Staaten, um die Länder, um die Bürger. Aber es ist haarsträubend, dass wir in der Europäischen Union diese Debatte haben über die Rechtsstaatlichkeit. Das ist uneuropäisch, das ist unsäglich für die Europäische Union. Und das ist das Problem. Das Problem ist nicht, dass Ungarn, Polen, Polen war ja die Referenz, um die Osterweiterung hinzukriegen. Aber diese Politiker, die ja auf dieser illiberalen Schiene sein, oder wie nennt er das selbst, Herr Orban, das ist Gefahr, äußerst große Gefahr für die Europäische Union.
Was raten Sie dann den Kollegen, die da in Brüssel zusammensitzen? Wie sollen Sie mit diesen Staaten und mit diesen Staatenlenkern umgehen, mit einem Viktor Orban, in so einer Streitfrage, wenn es um so viel Geld geht?
Ja, also es ist jetzt oder nie. Wissen Sie, ich habe gesagt, die Debatte ist unsäglich. Das muss man doch Viktor Orban auch einmal unter die Nase reiben. Das ist ja eine Tautologie, wo wir drin sind, dass also ein Sachverhalt, der doppelt sich wiedergibt. Demokratie ist Rechtsstaatlichkeit und die Europäische Union ist doch auf Demokratie aufgebaut. Auf freie Medien, auf unabhängige Justiz und auf Gewaltentrennung. Und die Regierung in Polen, in Ungarn, in Slowenien, selbstverständlich auch in Luxemburg oder in Deutschland, sind ja nicht allmächtig. Sie sind unter der Kontrolle der Justiz und der Presse, denn die Parlamente sind manchmal in diesen Ländern fast ausgehobelt. Also wenn das nicht so ist, wenn wir keine freie Justiz haben, dann sind wir, wie Orban das vielleicht sieht, in einem illiberalen System. Aber das hat nichts verloren in der Demokratie. Und wenn das so weitergeht, wir können ja nicht noch 10 Jahre Orbán ist jetzt 10 Jahre an der Macht. Wir können nicht noch 10 Jahre weitermachen, der uns nach unten zieht, was die Rechtsstaatlichkeit und die Demokratie in Europa angeht.
Herr Asselborn, jetzt sind wir schon wieder bei Viktor Orbán und Ungarn. Dabei wurde in den vergangenen Tagen vor allen Dingen über eine andere Staatengruppe bei diesem EU-Gipfel gesprochen. Die sogenannten sparsamen Vier, manche nennen sie auch die geizigen Vier oder wir haben das jetzt neu gehört, die frugalen Vier. Möglicherweise sind es auch 5 Staaten. Also die Staaten, die möchten, dass Europa nicht allzu viel Geld ausgeben soll und die vor allen Dingen darauf pochen, dass wenn Geld ausgegeben wird, um diese Corona-Krise zu bekämpfen, dann muss das kontrolliert geschehen. Wie groß ist der Schaden, den diese Staaten angerichtet haben?
Also wir müssen da, die Covid-Krise ist ja gekommen. Wir hatten kein Budget, 21, 28 und dann im Mai ist, wenn ich mir das erlauben darf, wirklich Deutschland ja über seinen Schatten gesprungen und ist auf Macron, auf Frankreich zugegangen und dieses Mammutpaket wurde geboren und die Kommission hat dieses Paket übernommen. Ich glaube, dass damals viele im Süden der Europäischen Union, aber auch überall anders Hoffnung geschöpft haben, dass wir keine Länder, die riskieren, sehr viele Arbeitslosigkeit zu bekommen, die riskieren, wirtschaftlich, sozial einzubrechen, dass man bereit ist, ihnen zu helfen. Aber parallel dazu, fast parallel dazu, sind dieser Club der Frugalisten, Sie haben sie genannt, mit jetzt Finnland dabei, entstanden. Und wenn ich richtig gehört habe, dann hat Herr Rutte, das ist ja der holländische Premierminister, gesagt, die Zeiten sind vorüber, dass wenn Deutschland und Frankreich etwas vorschlägt, dass alle anderen marschieren müssen. Das ist eine total falsche Einstellung, glaube ich. Das ist ein Argument, was in die Ecke drängt uns. Deutschland und Frankreich sind die beiden Länder, darum wurde die Europäische Union gegründet, dass die sich nicht mehr bekriegen und alle anderen mitziehen, ein Europa aufbauen, was funktioniert. Und da, glaube ich, haben diese zwei Länder das Richtige gezeigt. Und jetzt das alles kaputt machen, ob es am Ende des Tages 500 Milliarden sind oder ihre 390, ist ja nicht das große Problem. Aber diese Debatte hier, diese sparsamen Länder, die haben die ganze Debatte, haben sie blockiert vor dem Rat und auch im Rat. Und das ist schlecht. Das ist der Solidaritätsgedanke der Europäischen Union, der Gemeinschaftsgeist der Europäischen Union wurde dadurch lediert.
Ja, aber Herr Asselborn, hat Herr Rutte da nicht vielleicht recht, wenn er sagt, dass diese Zeit sozusagen vorbei ist, dass die Europäische Union hier bei diesem Gipfel gerade eine Zäsur erlebt, dass dieser alte europäische Motor Frankreich, Deutschland nicht mehr funktioniert, auch wenn sich die beiden Staatenlenker Merkel und Macron da plötzlich so sehr einig sind, dass sie eben doch so viele Gegner plötzlich vor sich haben, unter anderem mit den Visegrad-Staaten und mit den Frugalisten, wie Sie sie jetzt nennen.
Ja, aber stellen Sie sich das Gegenteil vor. Stellen Sie sich vor, Deutschland hätte total auf einer anderen Schiene gefahren wie Frankreich. Hätte Italien, was ja aber kein kleines Land ist, Spanien und so weiter, einfach fallen lassen. Also, was wäre dann das Resultat gewesen? Und wir müssen aufpassen. Es geht ja nicht nur, dass die sparsam sind. Die sind gar nicht sparsam für sich selbst. Wir haben eine Debatte auch über Rabatte. Das heißt, 40 Milliarden in 7 Jahren Beiträge werden nicht bezahlt von verschiedenen Ländern. Da ist auch Deutschland dabei. Deutschland, Österreich, Schweden, Dänemark, Holland. Da sind alle anderen Länder sind eingeladen, sich zu beteiligen, um dieses Loch zu stopfen. 40 Milliarden, glaube ich, sind das in 7 Jahren. Und auch das ist etwas, wo man gesehen hat, auch in den letzten 2 Tagen. Je mehr die sparsamen Vier da, die Frugalisten, je mehr sie Gehör fanden, je mehr haben sie wieder gefragt, auch in anderen Gebieten. Und das muss, glaube ich, aber in einem gewissen Moment muss das vorüber sein. Und man muss sich besinnen, was die Menschen von der Europäischen Union jetzt erwarten, die Bürger erwarten, dass sie fähig ist, uns aus dieser Krise herauszuführen. Und da ist Kleinkämmergeist ist nicht das Richtige, was man anwenden soll.
Die Sicht von Jean Asselborn, dem Außenminister von Luxemburg. Herr Asselborn, vielen Dank für dieses Interview.
Bitte, Herr Armbruster.